Ich freue mich vor allem, dass ihr jetzt hier seid. Das erste Mal war das ein bisschen eine tristere Geschichte. Und da es ja erstmal eine zweite Predigt ist, hoffe ich natürlich auf nur gut gesinntes Lächeln eurerseits. Also, zeig mal. Ja, sehr gut, sehr gut. Und keine schlafenden Gesichter und vor allem keine faulen Tomaten oder Eier. Ich werde dann ausweichen. Genau. Also, der eine oder andere hat vielleicht die Aufnahme vom letzten Mal gesehen. Ich möchte aber trotzdem eine kurze Rekapitulation durchführen, einfach damit wir alle auf dem gleichen Stand der Dinge sind. Die Predigt habe ich eben aufgeteilt, weil es ein bisschen viel Material war. Also Ursprung für die Themenwahl waren Fragen, die mich schon etwas länger beschäftigt haben, begleitet haben, nämlich was soll ein guter Christ tun? Wozu wird in der Bibel konkret aufgefordert und was darf er oder sie ja nicht unterlassen? Beim Sammeln von diesen Bibelstellen für die Beantwortung dieser Fragen fiel mir auf, dass die Bibel sich nicht nur auf unsere Werke und Taten beschränkt. Sie spricht vielmehr ein ganzheitliches Leben an. Sie sagt etwas zu den Worten, die wir aussprechen. Sie thematisiert unsere Gedanken und die Maßstäbe, die wir uns setzen sollen. Und es wird auch immer wieder betont, dass wir an unserem Glauben festhalten sollen. Ich habe darin eine Aufforderung gesehen zu einer aktiven Lebensgestaltung. Wir sollen unsere Persönlichkeit entwickeln. Wir sollen bessere Menschen werden. Menschen, an denen Gott Freude hat, ganzheitlich. Wir sollen uns zu einem lebenslangen Reifungsprozess unterziehen. Basis für diesen Reifungsprozess ist die Gnade und das Wirken Gottes. Ganz am Anfang handelt er. Er macht uns zu Christen. Unser Beitrag ist ein ganz kleines Ja, ein bisschen Vertrauen, eine Entscheidung. Aber der Rest des Christwerdens ist einzig und allein Gottes Leistung. Er wirkt. Wir haben dann drei verschiedene Gründe aufgezählt und Bibelstellen untermauert, wieso wir uns entwickeln sollen. Das sind die Stellen hier drüben auf der für euch rechten Seite. Erstens, weil unser Sein und Handeln Einfluss haben wird auf unsere Ewigkeit, auf die Entscheidung, ob wir in den Himmel kommen oder wie knapp wir in den Himmel kommen. Da gibt es so gewisse Bibelstellen dazu. Zweitens, weil die Aufträge auszuführen, die wir von Jesus aufgetragen bekommen haben, das ist eine Selbstverständlichkeit, das führt Jesus selbst aus. Und damit wir diese Aufträge ausführen können, braucht es unsere Entwicklung, sonst sind wir dazu nicht fähig. Drittens, weil wir Botschafter Gottes sind, als solche geben wir ein Bild von Gott selbst ab. Wir sollten schon also ein Leben führen, das ihm Ehre macht und kein falsches Licht auf ihn wirft. Dann haben wir uns dem Wie gewidmet. Genau, da gibt es zwei Punkte. Zum Glück wirkt Gott nicht nur am Anfang, wenn wir Christen werden. Nein, er begleitet uns ein Leben lang. Er stößt immer wieder Veränderung an. Er wirkt in und an uns. Und zwar beständig, und der Heilige Geist wohnt in uns. Ja, ohne Gott, da geht mal gar nichts. Aber ich bin davon überzeugt, im Unterschied zu der initialen Zündung hier oben, ist bezogen auf den lebenslangen Reifungsprozess, den wir durchmachen sollen, unser aktives Beitun nötig. Unsere Leistung, Entscheidungen, die wir treffen und umsetzen. Das bedeutet einen gewissen Einsatz unsererseits. Ich habe in den Texten vier Kategorien entdeckt, die wir jetzt zusammen durchgehen werden. Eben den Glauben, die Hoffnung bewahren, unsere Gedanken und Maßstäbe ausrichten, wie wir sprechen sollen und schlussendlich dann noch unsere Taten, wie wir handeln sollen. Es ist doch vermutlich so, dass der Glaube an Gott, die Erkenntnis, dass es ihn gibt und die Hoffnung, die in der guten Nachricht steckt, das wird uns geschenkt. Oder habt ihr schon eine schlüssige Theorie entwickeln können, die voraussagt, wer die gute Nachricht hört und annehmen kann und wer nicht. Mir scheint, es steckt dort ein Geheimnis dahinter. Der Glaube und die Hoffnung, die wird uns irgendwie geschenkt. Den Glauben zu erhalten aber, ist zumindest teilweise unsere eigene Aufgabe. Wenn wir den Glauben geschenkt bekommen haben, ihn zu erhalten und die Hoffnung wachzuhalten, das ist auch unsere Aufgabe. Natürlich spricht Gott immer wieder zu uns, lässt uns seine Gegenwart spüren und sein Wesen erfahren. Er hilft uns und so weiter. Aber wir können unsere Augen davor verschließen. Wir können ständig irgendwo anders hinschauen, den Blick auf andere Dinge ausrichten. Dann schläft unser Glaube an ihn und die frohe Botschaft ein. Unser Glaube nimmt Schaden. Er wird stetig kleiner und kleiner und kleiner. Wir vergessen, was Gott für uns getan hat. Wir vergessen die große Gnade, die er uns erwiesen hat. Es ist unabdingbar, dass wir aktiv an unserem Glauben festhalten und die Hoffnung umarmen, die er uns geschenkt hat. Das steht so in Kolosser 1, 23. Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Denn der Glaube und die Hoffnung bilden die Grundlage. Ohne sie ist der Weiterentwicklungsprozess, von dem wir heute sprechen, nicht möglich und macht auch überhaupt keinen Sinn. Wie wollen wir uns zu Menschen entwickeln, wenn wir die Gott gefallen, wenn wir gar nicht mehr an ihn glauben oder die Hoffnung verloren haben, dass es ihn gibt, die Hoffnung verloren haben auf ein Leben nach dem Tod? Das geht nicht. Wie aber erhält man seinen Glauben und die Hoffnung wach? Da macht es Sinn, wieder einmal die drei Bs von Peter wach zu rufen. Kennt jemand die drei Bs? Ich hoffe, ich habe die richtigen drei Bs. Ich war nicht mehr ganz sicher. Sind es vier? Nein, okay, es sind drei. Also die drei Bs von Peter, wer kennt eins? Beten. Berliner, ja, das ist... Beten, Bibel lesen und das letzte B ist so ein bisschen Trick. Wie? Ja, genau. Genau. Es stand das schon, oder?
Nein.
Ah, gut. Genau. So, also das dritte B ist ein bisschen getrickst von Peter. Aber für den Lerneffekt ist es gut genug. Beten, Bibel lesen, den Gottesdienst besuchen, das sind ganz konkrete Beispiele. Allgemeiner würde ich es vielleicht so formulieren: Beten heißt Gottes Gegenwart suchen, mit ihm sprechen, eine persönliche Beziehung mit Gott führen. Die Bibel lesen heißt Gottes Wesen erforschen, herausfinden, was ihm gefällt und was nicht, sich einer gewissen intellektuellen Herausforderung unterziehen, sich gewissen Fragen stellen. Und den Gottesdienst besuchen heißt, die Gemeinschaft mit anderen Christen pflegen, Reize von außen an sich heranlassen, gespiegelt werden von den anderen Leuten, Herausforderungen annehmen, nicht nur in der Theorie bleiben, sondern konkret werden. Ich würde die drei Bs noch mit einem Z ergänzen, die Ziele Gottes. Daraus verspreche ich mir eine Wechselwirkung. Wenn wir die Ziele Gottes verfolgen, wenn wir konkrete Erfahrungen machen in der Mitarbeit im Reich Gottes, dann wird auch unser Glaube wieder gestärkt. Wenn ihr konkrete Erfahrungen macht, dann bekommt der Glaube eine gewisse Basis, auf die ihr euch verlassen könnt. Zum nächsten Punkt. Unsere Gedanken und Wünsche sind der Ursprung für die nachfolgenden zwei Themen, nämlich für unsere Worte und Taten. Was wir denken, kommt irgendwann aus unserem Mund heraus. Zumindest sehr häufig ist das so. Und irgendwann handeln wir auch danach. Wer schlecht über jemand anderes denkt, wird wohl kaum liebevoll handeln können. Oder wenn er es dennoch tut, dann ist das geheuchelt und das ist bestimmt kein biblisches Prinzip. Unsere Wünsche zeigen auf, was uns wichtig ist. Wenn du immerzu an ein schönes, schnelles Auto denkst und dir erhoffst, irgendwann ein solches zu besitzen, dann weißt du, wo der Fokus in deinem Leben liegt. Wenn du immerzu von schönen Ledertaschen, Handtaschen träumst, auch dann weißt du, was dir wichtig ist. Aber es gibt gute Neuigkeit, Leute. Wir können das ändern. Wir sind nicht Sklaven unserer Gedanken und Wünsche. Wir können sie beeinflussen. Lasst uns einfach diese blöden, autoillustrierten Zeitungen vom Tisch verschwinden. Lasst uns weniger Stunden auf Zalando verbringen. Was wir uns nämlich selbst vor Augen halten und womit wir uns häufig beschäftigen, das bleibt in unseren Gedanken hängen, bestimmt sie und beeinflusst auch unsere Wünsche. Wir müssen uns auf das fokussieren, was wichtig ist. Im Kolosserbrief steht, dass wir unsere Gedanken auf das richten sollen, was im Himmel ist, und nicht auf das, was auf dieser Welt vor sich geht. Also nicht ständig auf den Boden schauen, den Blick nach oben richten. Im Römerbrief, zweiter Text, steht, unser Denken sollen wir ganz und gar neu ausrichten lassen. Ganz und gar neu ausrichten lassen. Das, was wir jetzt denken, das, was wir denken, ist wichtig. Das, was unsere Wünsche sind, die Maßstäbe, die wir uns selbst setzen und die wir anderen Menschen setzen und daraus gewisse positive und negative Urteile fällen, die müssen wir ändern lassen. So, dass sie von Gott bestimmt sind. Natürlich gibt es Blitzgedanken, die aufkommen und die wir zumindest im ersten Moment scheinbar machtlos sind. Diese Gedanken sollten wir aber möglichst schnell wieder von uns abschütteln. Böse Gedanken über andere Menschen, Gedanken der Rache, Zerstörung und Gewalt, Gedanken der Überheblichkeit und so weiter. Ich zähle hier nicht alles auf. Ihr wisst selbst sehr gut, was in eurem Kopf alles so vor sich geht. Wenn solche Gedanken aufkommen, dann müssen wir sie aktiv wegstoßen. Wir müssen sie abschütteln und zwar möglichst schnell. Stattdessen brauchen wir einen neuen Fokus, einen durch und durch positiven Fokus, so wie es im Philipperbrief steht. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich und zu Recht gelobt wird. Das ist der positive Aspekt, dort sollen wir hin. Ich habe vorher gesagt, das, was uns immer wieder hochkommt, wegstoßen. Das geht nur bedingt, wenn man sich nicht anders orientiert. Und so sollen wir uns orientieren, so sollen unsere Gedanken werden. In unserer aktuellen Predigtserie durch den Jakobusbrief hat Peter die Predigt von letzter Woche der Zunge gewidmet. Er hat das Thema damit eröffnet, dass wir leicht etwas Dummes oder Beleidigendes sagen oder etwas, das uns selbst oder anderen schadet. Dass wir mit Worten so schnell zur Hand sind, denke ich, liegt vermutlich daran, dass kaum ein Aufwand dahinter steckt. Wenn ich etwas Konkretes tun will, dann muss ich mich auf den Weg machen, dann muss ich mich bewegen, dann muss ich irgendwo hin. Und beim Tun selbst habe ich einen gewissen Energieaufwand, den ich aufbringen muss. Reden aber ist fast gratis. Also reden, bla bli blu blu bla 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 bli bli blu 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 bla bla bla. Da kann ich lang machen, bis ich das Gipfeli von heute Morgen abgebaut habe. Ja? Und ich glaube, das ist der Grund, wieso wir so schnell mit den Worten sind und die Taten etwas hinterher hinken und weshalb wir besonders auf unsere Worte achten sollten. Ich muss ja nicht einmal meine Gedanken fertig gestrickt haben, aber aussprechen kann ich sie schon. Unser Gehirn ist so schnell, dass noch während ich am Denken bin, kann ich es formulieren, wenn ich will. Und darum würde ich meinen, sollten wir uns an dieses Sprichwort halten, um größeren Schaden an uns oder an anderen zu verhindern, erst denken, dann reden. Und vielleicht erst fertig denken und dann reden und vielleicht sogar erst überdenken und dann reden. Peter hat sich letzten Gottesdienst an das dritte Kapitel des Jakobusbriefes angelegt. Dort steht, der Mensch könne alle Tiere bändigen, aber seine Zunge nicht. Sie wirke als Feuer und tödliches Gift in unserem Leben. Aus ein und derselben Öffnung kommen Segen und Fluch. Wir preisen Gott mit dem gleichen Mund und verfluchen andere Menschen. Und das darf nicht sein. Daran hat Gott keine Freude. Was ist nun die Lösung darauf? Im Mittelteil seiner Predigt hat Peter gesagt, dass totales Schweigen, wie es von gewissen Mönchen praktiziert wurde, auch nicht die Lösung ist. Weshalb nicht? Weil unsere Zunge doch auch großes positives Potenzial mit sich bringt. Zum einen können wir damit Gott loben und preisen und zum anderen können wir das Evangelium verkünden. Also ganz zu schweigen ist sicher nicht die Lösung. Die Aufforderungen in der Bibel gehen denn auch nicht dahin, dass wir schweigen sollen. Nein, wir sollen einfach Positives aussprechen. Der Anspruch ist sehr hoch. Was wir sagen, soll gut und hilfreich sein und wir sollen für jeden und jede die richtigen Worte finden. Also für mich gibt es da noch gutes Entwicklungspotenzial, ich weiß nicht, wie es euch geht, für jeden und jede die richtigen Worte zu finden, auf erbauend, positiv. Zum letzten Punkt, zu unseren Taten und zu unserem Handeln. Meine Frau wächst und wächst in ihrer Weisheit. Bald hat sie mich überholt, aber erst bald. Und darum möchte ich sie mal zitieren. Sie hat in letzter Zeit eben wieder mal gesagt, das Richtige zu tun ist einfach richtig. Hier zu oberst. Das Richtige zu tun, ist einfach richtig. Und sie hat das nicht in Situationen gesagt, wo sie etwas Negatives, etwas Verbotenes nicht gemacht hat, sondern sie hat es sich selbst als Ermahnung gesagt, wenn sie dranbleiben wollte. Und zwar im Guten, dem sie anderen Menschen tut. Sie ist eine große Spezialistin in Geschenken. Also ihr müsst nur mal, sucht ein Gespräch mit ihr, 5 Minuten, 7 Minuten, ein bisschen ein intensiveres, das wird das sowieso mit ihr. Und dann lasst ihr irgendwo mal fallen, was ihr gerne habt. Und sie wird es sich 100% merken und 2, 3, 4 Wochen später bekommt ihr es dann. Aber pst. Das ist ihre Liebessprache und die setzt sie ein und ich unterstütze sie darin. Denn wir sind dazu aufgefordert, nicht müde zu werden, Gutes zu tun. Wir sollen nicht müde darin werden, Gutes zu tun. Und das meint sie damit. Das Richtige tun ist einfach richtig. Wenn wir uns nun daran machen, zu diskutieren, was wir tun sollen, ich habe dann super viele Bibelstellen gefunden und dann habe ich gemerkt, dass viele Aussagen in der Bibel nicht unbedingt oder nicht nur darauf antworten, was genau wir konkret tun sollen, sondern eher auch auf das Wie antwortet. Also wie sollen wir handeln? Und warum macht das viel Sinn? Weil damit viel mehr abgedeckt wird. Wenn ich euch jetzt sagen müsste, wie ihr euch verhalten sollt, und ich mache euch einen Aufgabenkatalog, und da steht aufstehen, Gesicht waschen, Hände waschen, etwas essen, anziehen oder zuerst anziehen, dann etwas essen, Zähne putzen, aufs Velo schwingen, in die Stadt fahren, in den Zug einsteigen, die Leute dort mit einem Lächeln überraschen, hey, dann wird die Liste super lang für den ganzen Tag. Wenn ich euch aber sage, seid nett zueinander, dann könnt ihr das egal bei welcher Aktivität anwenden. Das gilt von morgen früh bis am Abend spät. Wenn ihr am Morgen in den Zug einsteigt und wenn ihr euch am Abend von euren Arbeitskollegen wieder verabschiedet oder was auch immer. Und so wird das in der Bibel beschrieben. Lest mal, ich glaube, wir sind schon zu weit, kannst du mal zurück. Lest mal hier diese Adjektive durch. Das ist noch nicht einmal aus vielen unterschiedlichen Bibelstellen, das ist vor allem aus dem Kolosserbrief. Ich habe dem Übertitel gegeben, in Liebe handeln, und das sind die Adjektive, die da verwendet werden. So sollen wir handeln, so sollen wir uns aufführen den ganzen Tag. Das macht Freude, oder? Das sind lauter guter Adjektive. Daran sollten wir uns richten. In allem, was wir tun. Und wir sollten immer wieder darüber nachdenken, wie wir jetzt gerade unsere Mitmenschen behandelt haben und unsere Schlüsse daraus ziehen und versuchen, uns zu verbessern und zu ändern. Jeden Tag, immer wieder. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ich halte es hier kurz. Ich habe das hier aufgeführt, weil das ist einer der wichtigsten Aufträge, die wir bekommen haben, den Leuten das Evangelium zu verkünden. Wir dürfen das nicht versäumen, nicht vernachlässigen. Wer wird sonst unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren Familienangehörigen, unseren Arbeitskollegen etwas von Jesus erzählen, wenn wir es nicht selbst tun? Stei. Nadi sagt die Steine. Ich hoffe nicht, dass wir es so weit lassen kommen, dass Gott die Steine brauchen wird, um sein Evangelium zu verkünden. Das hat er nämlich gesagt, dass er das macht, wenn wir es nicht tun. Dann, was sollen wir sonst noch tun? Wir sollen Gott loben und preisen und wir sollen voller Freude sein. Wieso? Weil wir seine Gnade erfahren haben. Er hat sie uns erwiesen in Jesus. Freude ist ein Lebensgefühl. Sie soll vorherrschen und nicht etwa Sorgen und Bitterkeit. Und zwar in jeglicher Lebenslage, weil Gott so gnädig war. Freude soll vorherrschen, ob wir uns nun gerade auf der Schattenseite des Lebens befinden oder auf der Sonnenseite. Weil wir mit Gott verbunden sind. Das alleine ist bereits Grund genug, freudig zu sein. Wir sollen in jeglicher Lage bitten und flehen und Dankbarkeit und damit Freude ausdrücken und unsere Anliegen mit Gott teilen. Den letzten Punkt von unseren Taten möchte ich noch darauf ausrichten. Die sind ein paar sehr konkrete Aussagen. Du kannst die nächste Folie bringen. Wir sollen unsere Aufgaben mit Fleiß erfüllen. Faul sein gefällt scheinbar Gott nicht. Ich glaube, in diesem Bibeltext sind wahrscheinlich unsere Aufgaben vor allem die Aufgaben gemeint, die wir von Gott übertragen bekommen haben. Aber ich denke, damit ist auch alles andere gemeint, was wir so in unserem Leben zu erledigen haben. Wir sollen fleißig sein. Wir sollen uns eine Arbeit suchen. Der Text wendet sich ganz konkret an Diebe. Dort steht, begeht kein Diebstahl, sondern sucht euch eine ehrliche Arbeit. Aber was ich viel spannender finde, ist hinten, wieso soll man das machen? Weil man den Notleidenden helfen soll. Und das können wir ganz genau gleich auf uns auch anwenden. Auch wenn wir nicht die bewahren oder die wenigsten hier drin und wir schon einen Job haben, aber diesen Job sollten wir vermutlich nicht nur darum Betätigung und Geld zu verdienen für uns selber, sondern um Notleidenden zu helfen. Wir sollen unsere Zeit nutzen, wir sollen also unsere Zeit, die uns gegeben ist und wahrscheinlich das kostbarste Gut ist, das wir haben, nicht vergeuden. Und wir sollen unser Hemd verschenken oder gar unseren ganzen Besitz. Das ist hier nicht eines von, ich weiß nicht, 15 Hemden, wie ich sie habe, sondern in diesem Bibelstext steht, wenn du zwei Hemden hast, dann verschenke eines dem, der es braucht. Das Verhältnis ist etwas anderes, als wir es uns manchmal vorstellen, von dem her, wie intensiv wir anderen Menschen helfen sollen. Dem jungen Mann, das war ja der reiche Mann, der kam zu Jesus und hat gefragt, was kann ich noch tun, die Gesetze und so weiter, hat er alle eingehalten, was kann ich noch tun, um mir einen Platz im Himmel zu sichern? Und Jesus sagt ihm, verkauf deinen ganzen Besitz und folge mir nach. Das sind schon sehr heftige Aussagen und die uns hier in der Schweiz besonders betroffen machen sollten. Ich führe das hier nicht weiter aus, ich habe schon sehr viel erzählt, aber das ist zum Beispiel ein Punkt, den ihr sehr gut mal in der Kleingruppe besprechen könnt und euch gegenseitig bestreiten und schauen, ob ihr da auf eine Lösung kommt. Also, wir kommen zum Schluss. Ich möchte gerne alles bündeln. Es zeigt sich, unser Reifungsprozess steht nicht kurz vor dem Ende, jedenfalls nicht der meinige. In allen Kategorien gibt es noch Luft nach oben, sei es in meinen Gedanken, meinen Glauben, meinen Taten und dem, was ich so rede den ganzen Tag. Es gibt noch vieles, das ich ändern könnte und was ich an mir verbessern könnte. Bleiben wir doch zielstrebig alle zusammen, ambitioniert, aber auch gelassen. Gott hat die Grundlagen gelegt. Er hat uns ein neues Leben geschenkt. Er begleitet uns ein Leben lang, hilft uns, unterstützt uns. Und wir müssen nicht von Anfang an alles richtig machen oder gar perfekt sein. Aber wir sollten danach streben, in Gottes Nase einen Wohlgeruch zu sein. Es sollte eine positive Tendenz in unserem Leben festzustellen sein. Eine vielleicht langsame, aber stetige Entwicklung. Daran bin ich mir sicher, hat Gott Freude. Ich habe heute vieles aufgezählt, in Kategorien unterteilt, aber ich möchte mit dem Text hier den Schluss machen, weil ich denke, er fasst alles zusammen. Das ist das wichtigste Gebot gemäß Jesus oder die wichtigsten zwei Gebote, an die wir uns zu halten haben. Und wenn wir uns daran halten, wenn wir Gott lieben und unsere Mitmenschen lieben, wollen, dann glaube ich fest, ist ein Entwicklungsprozess unsererseits nötig. In unserem Ausgangszustand ist es doch gar nicht möglich, unsere Mitmenschen wirklich gut zu lieben. Der Text allein ist ein Grund, wieso wir uns aufmachen sollten und an uns selber arbeiten sollten. Und er zeigt aber auch gleich, also er zeigt den Grund, er zeigt das Wieso, aber er zeigt auch, wohin es gehen soll. Wenn ihr euch Verhalten daran misst, ob ihr jemanden liebt oder wie sehr ihr ihn liebt oder wie ihr ihn behandeln würdet, wenn ihr ihn liebt, daraus könnt ihr ableiten, was ihr noch zu tun habt oder wie ihr euer Verhalten noch ändern solltet. Weil wenn du jemanden liebst, dann wirst du ihn nicht beklauen, du wirst ihm viel mehr in seiner Not helfen. Wenn du jemanden liebst, dann wirst du versuchen, in Frieden mit ihm zu leben. Wenn du jemanden liebst, wirst du ihm von Jesus erzählen. Aber all das kannst du nur oder können wir nur, wenn wir uns weiterentwickeln. Okay, lasst uns noch beten. Danke, Vater im Himmel, dass wir heute Morgen zusammenkommen durften, hier in der CGT. Und danke, dass du die Grundlage gelegt hast für alles, für unser Leben, für unser neues Leben. Du hast deinen eigenen Sohn geopfert, damit wir frei sein können, damit wir neu anfangen können. Und das immer und immer wieder. Du wirkst in deiner göttlichen Kraft in uns. Du willst uns verändern, du willst uns formen, du willst uns in unsere positive Entwicklung herbeiführen. Und wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen dem Ruf nachgehen. Wir wollen uns entwickeln. Wir wollen immer mehr so werden und so handeln, wie es dir gefällt. Wir wollen ein Wohlgeruch sein in deiner Nase. Wir wollen es nicht unterlassen, das zu tun, was du uns aufgetragen hast. Amen. Natürlich bete ich gerne für uns alle. Und mir ist, ich habe das vergessen jetzt zu sagen während der Predigt, darum ist gut, bin ich nochmals hochgekommen, weil die finde ich ein gutes Beispiel, oder? Die haben sich aufgemacht. Die machen einen gewissen Entwicklungsprozess durch. Die stellen sich wahrscheinlich gewissen Ängsten, die haben geübt und so weiter. Und das müssen wir alles tun. Die Jüngsten sind uns ein Vorbild. Also, Vater im Himmel, ich danke dir, dürfen wir mit dir unterwegs sein. Und ich bitte dich, dass du über uns kommst, mit deiner Liebe und deiner Gnade und deiner Ermutigung. Und ich bitte dich, dass du stark reissest an unseren Herzen, dass du uns tief ins Herz hineinredest. Wo sollen wir hin? Wie sollen wir uns entwickeln? Was hast du gern? Was gefällt dir nicht und was schon? Und ihr sollt gesegnet sein, entwickelt euch, entfaltet euch, werdet immer besser in den Augen Gottes. Sind gesegnet. Amen.
Amen. Amen. Danke, Sandra.
Wer sitzt in die Riebahn auf dem weiten Himmelszelt, so viel Größe und doch bist du der König, ich mich dir verwehren, dir nicht geben, was dir gebührt. Kommet Steine und Bäume und Berge, singet mir das Lied. Du bist für mich immer, deine Liebe hat dich an. Wie entzischst du deine Hand von mir? Du vollendest, was ich bin, mein Gott. Alle Gewalten müssen sich beugen, jedes Geschöpfer kennt dich an, als der Schöpfer und der König. Du hältst alles in deiner Hand und soll ich mich dir verwehren. wehren, wir nicht geben, was dir gebührt. Kommen Steine und Bäume und Berge, singen wir das wieder. Du bist für immer deine Liebe, ich bin stolz. Wie entziehst du deine Hand von mir? Du bist für immer mein Ursprung, ich bin dir. Du vollendest, was ich bin, mein Gott. Oh, 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 oh. Du wolltest.